Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute: Antonius von Padua, Eremit und Prediger. Am 13. Juni, also heute, feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Antonius von Padua. Der franziskanische Heilige wird meistens mit Lilie in der Hand oder mit dem Jesuskind dargestellt. Vielen ist der heilige Antonius nur bekannt als derjenige, dem man um Hilfe bittet, verlorene Gegenstände wiederzufinden. Der Heilige hat aber noch viel mehr zu bieten. Er ist bereits ein Jahr nach seinem Tod heilig gesprochen worden und 1946 auch zum Kirchenlehrer ernannt worden. Auch Papst Benedikt ist in seiner Reihe über berühmte Persönlichkeiten der Kirche in einer Audienz besonders auf ihn eingegangen. Wir hören seine deutschen Worte.
Als erster theologischer Lehrer seines Ordens legte er in solider Kenntnis der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, besonders des heiligen Augustinus, die Grundlagen für die spätere franziskanische Theologie, die besonders die Bedeutung der Liebe für die Erkenntnis betont und eine besondere Liebe zur Menschheit Jesu entwickelt hat. Antonius starb am 13. Juni 1231 bei Padua und wurde schon ein Jahr danach heilig gesprochen. Seine beiden Predigtsammlungen zeugen von seiner tiefen und lebendigen Verkündigung, aus der die Frische und die Schönheit des Evangeliums spricht. So hat ihm Pius XII. 1946 den Titel Doctor Evangelicus, evangelischer Lehrer, verliehen. Besonderen Wert hat er auf das Gebet gelegt, das undingbar ist, unabdingbar ist für den Fortschritt im geistlichen Leben, auf die Liebe zu Gott, die erst ein tieferes Erkennen möglich macht, und auf die Nächstenliebe, von der er sagt, dass sie die Seele des Glaubens ist und dass ohne sie Glaube tot wäre. Dabei steht im Mittelpunkt seiner Verkündigung stets Christus, die Betrachtung der Geheimnisse seiner Menschheit, vor allem seiner Geburt und seines Todes, weckt in uns Liebe und Dankbarkeit gegen Gott und zeigt uns zugleich die Würde des Menschen. Gott selbst ist Mensch geworden. So hoch sieht er die Würde des Menschen an. Der Blick auf den Gekreuzigten ist Quelle der Erkenntnis unserer Würde und verpflichtet uns, diese Würde zu leben und die Liebe zu leben, die er gelebt hat.
Soweit die Ansprache des emeritierten Papstes im Jahr 2010 war das über den heiligen Antonius von Padua. Um den großen Heiligen besser kennenzulernen, haben wir heute über ihn eine Sendung angesetzt. Unser Thema, wie gesagt, Antonius von Padua, Eremit und Prediger. Wir haben für Sie heute den Franziskanerpater Dr. Paul Zahner aus Graz in Österreich eingeladen. Seit vielen Jahren arbeitet er zur Vertiefung und Vermittlung franziskanischer Spiritualität und Theologie. Ich freue mich, dass er bei uns ist. Grüß Gott, Bruder Paul.
Grüß Gott.
Bruder Paul, was fasziniert Sie denn persönlich am heiligen Antonius besonders?
Für mich ist sehr eindrücklich, dass er ein großer Volksheiliger ist. In jeder Kirche steht eine Antonius-Statue, wo Geld gesammelt wird für die Armen. Und andererseits, wenn man seine Texte genauer studiert, merkt man, dass er sehr gelehrt war. Er konnte also seine Lehre mit der Beliebtheit beim Volk, mit der Nähe zum Volk verbinden. Und das scheint mir ganz besonders eindrücklich zu sein.
Ja, beides miteinander verbunden. Und man hat ja auch erst sehr spät sein Talent zum Predigen entdeckt. Da werden Sie uns einiges wahrscheinlich auch drüber erzählen, über sein Leben, über seine Schwerpunkte. Etwas haben wir schon von Papst Benedikt davon gehört. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, möchten gerne einen Blick auf den heiligen Antonius von Padua werfen, der in Portugal zumindest nur Antonius von Lissabon genannt wird. Und die Portugiesen hören nicht gerne, wenn man ihn Antonius von Padua nennt. Bei uns ist das aber der gebräuchlichere Name, weil er da schlussendlich verehrt wird und das der letzte Ort seines Lebens war. Fernando, das war der ursprüngliche Name des heiligen Antonius, wurde 1195 zu Lissabon geboren. Er war also in der Stadt geboren worden und trat nach einigen Jahren, 1210, bei den Augustiner-Chorherren in Lissabon ein. Er entdeckte also seine geistliche Berufung, dass er sein Leben in den Dienst an Gott stellen wollte. Einige Jahre später tritt er in das Augustinerkloster Santa Cruz zu Coimbra über und lernt da besonders die Theologie, das Denken des heiligen Augustinus kennen, das ihn sehr prägen wird, das sein Denken grundlegend prägen wird. Das ist die Theologie, die später im Franziskanerorden sehr anerkannt wird. Augustinus war eigentlich der Hauptprediger, der Haupttheologe des Franziskanerordens, auf den man sich sehr stark zurückbezogen hat. Im Jahre 1220, so berichten uns die Chroniken, fanden die ersten 5 Franziskaner überhaupt den Märtyrertod auf ihrer Missionsreise nach Marokko. Dort verkündeten sie Jesus Christus und wurden wegen dieser Verkündigung in diesem muslimisch geprägten Land als Märtyrer hingerichtet. Sie werden dann von Marokko nach Portugal zurückgeführt, ihre Leiber werden nach Portugal in ihre Heimat überführt. Und da sieht Antonius in einem Triumphzug sozusagen in seiner Stadt in Coimbra die 5 Leichname der ersten Franziskaner. Und das scheint ihn innerlich sehr tief getroffen zu haben, dass er plötzlich entdeckt, er möchte nicht so weiterleben, wie er jetzt lebt, als Augustiner Chorherr, sondern er möchte gern selber Missionar werden. Er möchte sein Leben einsetzen für Jesus Christus und es schließlich für Jesus Christus hingeben. Aus diesem Grunde tritt er im Jahre 1220 nach der Begegnung mit diesen Leichnamen der 5 ersten Franziskaner-Märtyrer in den Franziskanerorden über und bekommt erst jetzt den Namen Antonius. Also Antonius ist sein Franziskanername geworden, mit dem er bezeichnet wurde. Und er wurde für uns ja zu einem sehr berühmten Namen eines wichtigen Heiligen in der Geschichte der Kirche. Sein Ziel ist es, nach Marokko gehen zu können, also dort, wo die ersten Franziskaner das Martyrium erlitten, um da missionarisch tätig sein zu können, in der Hoffnung, selber auch Märtyrer werden zu dürfen. So wird er für einige Zeit Missionar in Afrika nach Marokko hin, zieht also in die Fremde, um das Evangelium so verkünden zu können. Allerdings erlebt er dabei sehr viele Anfechtungen und Schwierigkeiten. Er ist nicht erwünscht als Missionar in diesen Ländern und gerade die Muslime lehnen seine Christuspredigt ab und wollen das nicht übernehmen. Aus diesem Grunde kehrt er dann zurück nach Forli in Italien und kann nicht mehr seinen missionarischen Dienst weiter ausüben. Er wird Eremit, zieht sich also in die Einsamkeit zurück und widmet sich dann die meiste Zeit dem Gebet selber. Es war ein Teil des franziskanischen Lebens, der besonders wichtig gewesen ist, im Gebet Christus zu suchen. Nicht nur in der Verkündigung, in der Missionsarbeit, das war die andere Seite der Berufung, sondern auch im Gebet längere Zeit, Monate, Jahre in der Stille zu bleiben, um im Gebet Christus neu und tiefer entdecken zu können. Antonius wählt also im Folgenden diese Gebetsberufung und zieht sich für einige Zeit ganz zurück. Es heißt dann, im Sommer 1222 sei er bei einer Priesterweihe in Forli dabei gewesen und hätte selber als Priester bei dieser Priesterweihe eine Ansprache gehalten, damit die Brüder, die dabei waren, die anwesenden Leute sozusagen das Geheimnis des Priestertums besser verstehen können. wird erst hier deutlich, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit schon als Augustiner Chorherr selber zum Priester geweiht worden ist. Also wahrscheinlich ist er nicht als Franziskaner zum Priester geweiht worden, sondern trat schon als Priester in die Gemeinschaft der Franziskaner ein. Das wissen wir nicht mit Sicherheit, weil die Priesterweihe nirgends berichtet wird. Das kommt nirgends vor in den Quellen zu seinem eigenen Leben. Ich möchte gerne den Bericht über diese Predigt, die Antonius hielt, vorlesen. Er zeigt uns einiges deutlicher aus seinem eigenen Leben. Ich lese den Bericht aus der Assidua vor. Das war die Quelle zur Heiligsprechung Antonius, die zusammengestellt worden ist, damit er als Heiliger verehrt werden konnte. Ist also eine Quelle, die im Jahr wahrscheinlich seiner Heiligsprechung 1232 verfasst worden ist. So berichtet diese Quelle Assidua. Nach langer Zeit geschah es, dass einige Brüder in die Stadt Forli geschickt wurden, um die heilige Priesterweihe zu empfangen. Zu diesem Zweck kamen aus verschiedenen Teilen des Landes Franziskaner und Dominikaner zusammen und Antonius befand sich unter ihnen. Als die Stunde der geistlichen Zusammenkunft gekommen war und die Ordensbrüder sich wie gewöhnlich versammelt hatten, bat der Provinzial die anwesenden Brüder aus dem Predigerorden des heiligen Dominikus, eine Rede zur Erbauung zu halten und den dürstenden Seelen die Worte des Heils zu verkünden. Aber jene wehrten sich einer nach dem anderen und behaupteten, dass es ihnen weder möglich noch statthaft sei, unvorbereitet zu reden. Da wandte sich der Obere an Antonius und trug ihm auf, den versammelten Brüdern zu predigen, was ihm vom Heiligen Geist eingegeben werde. Dies nicht etwa, weil er annahm, dass in ihm eine gewisse Kenntnis der Heiligen Schrift stecke oder dass er irgendetwas anderes gelesen habe als höchstens das, was den Kirchendienst anging. Der Obere erinnerte sich lediglich daran, dass er ihn Latein hatte sprechen hören, wenn es der Umstand erforderte. In der Tat, obwohl Antonius die große Begabung hatte, sich anstelle eines Buches des Gedächtnisses zu bedienen und die Gnade der mystischen Sprache besaß, hielten ihn seine Mitbrüder für geeigneter zum Spülen des Geschirrs in der Küche als zum Auslegen der Geheimnisse der Schrift. Warum soll ich mich hierbei lange aufhalten? Antonius weigerte sich, solange er konnte. Schließlich, aufgrund des lauten Drängens aller, begann er in aller Bescheidenheit zu sprechen. Als dann jene Feder des Heiligen Geistes seine Zunge anfing, mit Besonnenheit über viele Themen zu sprechen, auf klare Art und Weise und mit kurzen Worten, da lauschten die Brüder von Erstaunen und Bewunderung getroffen, aufmerksam den Worten des Redners. Und wirklich steigerte die unerwartete Tiefe seiner Rede die Verwunderung. Nicht weniger begeisterten der Geist, mit dem er sich äußerte, und seine glühende Nächstenliebe. Erfüllt von frommer Ergriffenheit, verehrten alle in dem Diener Gottes Antonius zusammen mit der Tugend der Demut die Gabe der Gelehrsamkeit. Soweit aus der Antonius-Legende Assidua. Er ist also mehr oder weniger zufällig bei dieser Priesterweihe von Mitbrüdern dabei und es wird jemand gesucht, der die Predigt halten sollte. Die Dominikaner möchten das nicht, weil sie nicht gerne unvorbereitet reden wollen. Das ist sehr verständlich. Man muss ja etwas Kluges und Tiefes sagen können, um das Priestertum überhaupt tiefer verstehen zu können. Und das möchten die Brüder des heiligen Dominikus lieber nicht tun. Also wird verzweifelt jemand anders gesucht und man stößt dabei auf Antonius, von dem man nicht weiß, dass er sehr gelehrt ist und sich sehr vertieft hat schon als Augustiner in die Geheimnisse der Theologie und des Glaubens. Das heißt hier ausdrücklich, dass die Brüder ihn besser zum Spülen des Geschirrs angeschaut haben, dass er dafür geeignet ist und weniger zum Auslegen der Geheimnisse der Heiligen Schrift. Aber weil er Lateinisch spricht, was die Grundlage für diese Predigt vor den Leuten damals gewesen ist, wird er trotzdem gefragt. Er sagt nur zu, weil gedrängt wird, dass er redet. Es wäre peinlich, wenn jetzt niemand eine Ansprache halten würde. Und da wird deutlich, dass in ihm der Heilige Geist sozusagen sein Inneres berührt hat. Seine Zunge wird ausdrücklich als die Feder des Heiligen Geistes bezeichnet. Das ist also der Geist Gottes, der durch ihn sprechen wird, und seine Zunge wird zum Teil der Verehrung werden. Es ist die Zunge des heiligen Antonius übrig geblieben, also bei seinem Leichnam, als der verwest ist, blieb seine Zunge übrig und die wird bis heute verehrt als der Ort der Verkündigung des Evangeliums, den er selber gepflegt hat und den er selber hervorgehoben hat. Ab 1222 beginnt Antonius also erstmals jetzt als Franziskaner zu predigen. Er beginnt Missionar unter den Leuten zu werden und wird einer der großen Prediger, vor allem in Italien, in seiner Zeit. Er verfasst in dieser Zeit auch ein Buch oder zwei Bücher von Predigen, unter anderem von Sonntagspredigten, die er selber gehalten hat und die sozusagen Zeugnis seiner inneren Weisheit zu geben vermöchten. Ich möchte hier aus der Legende Assidua einen Text vorlesen, wo es heißt, zu einem welch großen Prediger er selber geworden ist. Nachdem der Diener Gottes die Türen zur Predigt weit offen sah und das Volk in einer dichten Menge ähnlich einem nach Regen lechzenden Boden von überall her zusammenströmte, vereinbarte er tägliche Zusammenkünfte in den Kirchen der Stadt. Aber wegen der Vielzahl der Männer und Frauen, die zusammenliefen, stellte sich das Fassungsvermögen der Kirchen als gänzlich unzulänglich heraus. Eine solch große Menge aufzunehmen und nachdem die Zahl der Zuhörer immer mehr zunahm, ging er nach draußen auf die weiten Wiesen predigen. Es kamen fast unübersehbare Scharen beider Geschlechter aus den Städten, von den Burgen und Dörfern, die alle begierig waren, mit größter Andacht das Wort des Lebens zu hören und in festem Glauben für ihr eigenes Heil Sorge zu tragen, wenn sie seinen Unterweisungen folgten. Sie standen bereits mitten in der Nacht auf, darauf bedacht, den anderen zuvorzukommen, und versehen mit Lichtern eilten sie in großer Erwartung zu dem Ort, an dem er predigen sollte. Du hättest Edelherren und adelige Damen in den nächtlichen Schatten herbeieilen sehen können, die gewöhnlich den größten Teil des Tages damit verbringen, sich in weichen Betten zu rekeln und die nun ohne Mühe, so sagt man, in Erwartung, den Prediger sehen zu können, warten. Es kamen die Alten, es liefen die Jungen zusammen, Männer und Frauen jedes Alters und jeder Stellung. Und alle trugen, nachdem jeglicher Schmuck abgelegt worden war, so würde ich fast sagen, fromme Gewänder. Soweit dieser Bericht aus der Legende Assidua. Es heißt also, dass die Predigt, die er hielt, von den Menschen ersehnt worden ist. Die Menschen wollen hören, was er sagt und möchten unbedingt Zeugen seiner Predigt werden, um tiefer im Glauben vertieft und erneuert werden zu können. Sie kommen schon nachts herbei, obwohl, wie der Text sehr kritisch schreibt, sie normalerweise sich in weichen Betten auch während des Tages rekeln, weil sie keine Arbeit haben und als Edelherren keine wichtige Aufgabe für die Menschen haben. Aber jetzt wollen sie hören, warum es geht. Es kommt sogar der Bischof von Padua herbei, um ihn hören zu können, was außergewöhnlich ist, da er selber auch Prediger ist, aber er möchte sozusagen umkehren in seinem Leben und den heiligen Antonius in seiner Predigt zu hören. Es kommt so weit, dass die Leute gerne von seiner Kutte Stückchen abschneiden wollen, dass die frommen Frauen, so wird berichtet, eine Schere mitnehmen, damit sie möglichst nahe an Antonius hinkommen und ihm ein Stück seiner Kutte abschneiden, das dann als eine Art Reliquie zu Hause aufbewahrt wird. Die Menschen entdecken also durch die Predigt von Antonius, die er nicht freiwillig zu halten begann, sondern mehr durch einen Zufall, wohl durch einen göttlichen Zufall als Prediger entdeckt worden ist. So entdecken die Menschen in ihm den Zeugen des Evangeliums schlechthin und nehmen so seine Worte und auch die Einladung zur Umkehr an.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um Antonius von Padua, Prediger und Eremit. Das ist unser Thema. Sie hören einen Vortrag von Pater Dr. Paul Zahner aus Graz. Willkommen zum zweiten Teil des Vortrags.
Der heilige Antonius von Padua wurde so also zu einem berühmten Prediger, der im Land herumzog und an verschiedenen Orten seine Predigten gehalten hat. Es heißt, er hätte gerade auch gegen die Katharer gepredigt, die eine unchristliche Sicht der Welt gesehen haben und vertreten haben. Er hätte etwa über die heilige Eucharistie gepredigt, die er den Katharern vor Augen hielt. Es heißt auch, dass Antonius selber von Franziskus den Auftrag bekommen hätte, die Brüder in Theologie zu unterrichten, also sie zu lehren, was die Tiefe der Theologie über den Glauben sagt, damit die Brüder geeigneter sind, selber auch Predigten halten zu können. Er erlebt als Prediger sehr große Erfolge, dass Hunderte, ja Tausende von Leuten bei seinen Predigten dabei sind und er viele Leute zurückführen kann zu einem tieferen Glauben an Jesus Christus selber. Er erlebt allerdings auch Misserfolge, Momente an Orten, wo keine Leute oder fast keine Leute zu seinen Predigten kommen und er ringen muss, um den Glauben an Christus wirklich weitergehen zu können. Gegen Ende seines Lebens, so wird uns berichtet, hätte er wieder die Sehnsucht gehabt, sich zurückzuziehen und wieder in eine Art Einsiedelei gehen zu können, um Gott, um Christus tiefer erfahren zu können. So heißt es, er sei an einem Ort von Einsiedeleien hingekommen, wo ihm der Mann, dem die Einsiedeleien gehört haben, einen Baum gegeben hätte, wie er sich selber wünschte, einen Nussbaum, der ihm dann als Rückzugsort diente. Er hätte eine Hütte auf dem Nussbaum gebaut und sei dann sehr lange Zeit auf diesem Nussbaum lebend gewesen, um da sozusagen tiefer über den eigenen Glauben nachdenken zu können. Ich möchte gerne diese Stelle aus der Legende Assidua vorlesen. Der treue und umsichtige Gottesdiener, der sah, dass das Volk der notwendigen Erntearbeit nachgehen musste, entschied bis auf Weiteres das Predigen zu unterbrechen. Nachdem er die Menge entlassen hatte, suchte er sich einen abseits gelegenen Platz und begab sich zu einem Ort, der sich Campo San Piero nannte, denn er sehnte sich danach, dort ungestörte Einsamkeit zu finden. Überaus glücklich über seine Ankunft bot ein Edelmann namens Diso dem Gottesdiener ergebenst seine Gefälligkeit an. Auch die Einsiedelei der Klosterbrüder unterlag seiner Herrschaft. Dieser Adelige besaß nicht weit von der Wohnstätte der Brüder entfernt einen dichten Wald, wo zwischen den anderen Bäumen ein kräftiger Nussbaum gewachsen war, von dessen Stamm aus 6 Äste sich in die Höhe streckten und so eine Art Krone aus Zweigen bildeten. Der Gottesmann, der eines Tages dessen Schönheit bewundert hatte, beschloss sogleich auf Weisung des Heiligen Geistes, sich auf dem Nussbaum eine Zelle zu errichten, denn der Ort bot undenkbare Einsamkeit und die Kontemplation begünstigende Ruhe. Soweit aus der Antonius-Legende Assidua. Sehr interessant, dass Antonius merkt, dass die Leute zur Ernte gehen müssen und dass es dann ungünstig ist, wenn er Predigten hält, weil die Leute eben arbeiten müssen zu dieser Zeit. Und darum zieht er sich zurück, um mehr sich selber dem Gebet und der Einsamkeit widmen zu können. So entdeckt er im Wald diesen kräftigen Nussbaum, der für ihn sozusagen zu einer Einsiedlerzelle wird. Vielleicht sehr interessant, dass er diesen Baum irgendwo entdeckt. Das ist in unserem eigenen Alltag ja auch oft so, dass wir irgendwo günstige Plätze, Orte entdecken, wo ich mich Gott ganz besonders widmen kann. Und es ist wertvoll, diese Plätze, einen solchen Ort dann besonders zu nutzen, selbst wenn es ein Nussbaum ist, also für eine Einsiedlerzelle in dem Sinn ein sehr ungünstiger Ort oder von dem man nicht weiß, was für ein Ort es überhaupt ist. Antonius stirbt bald nachdem er auf diesem Nussbaum als Einsiedler lebte, schließlich am 13. Juni 1231. Der 13. Juni ist ja der Tag seines Festes und wird bald darauf, 1232, heilig gesprochen. Er ist neben dem heiligen Franziskus selber und der heiligen Elisabeth von Thüringen eine der ersten drei heilig gesprochenen in der franziskanischen Familie und wird darum auch ganz besonders verehrt als heiliger Antonius. Er wird schließlich im Jahre 1946, also in der Neuzeit, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Kirchenlehrer erhoben und lehrt so durch seine Weisheit die Kirche, durch seine Predigten die Kirche in einer tieferen Begegnung mit Jesus Christus selber. Er wurde offensichtlich einer der beliebtesten Heiligen überhaupt und wird besonders bei Verlust von Gegenständen angerufen. Also wenn ich irgendwas verliere, weil ich den Kopf nicht beieinander habe oder aus Dummheit oder wie auch immer, das kommt ja in unserem Alltag gelegentlich einmal vor, dann ist er der, der beisteht, dass ich das wieder finden kann. Er wird auch bei anderen verschiedenen Problemen von Menschen angerufen. Das heißt etwa, dass viele, die nicht mehr gehen konnten, hingebracht wurden zu seinem Sarg, um da den Sarg zu berühren, und noch so viele seien nachher frei von jeglicher Krankheit gewesen. Er hätte die Augen von Blinden geöffnet, Lahme hätten wieder gehen können, Taube hören, Stumme wieder sprechen können und viele Gelähmte konnten wieder weitergehen, konnten wieder ein normales Leben führen, nachdem sie am Grab des heiligen Antonius gewesen sind. Eine große Menge von heiligen Geschichten, die uns von ihm berichtet werden, und aus diesem Grunde wurde er zu einem der größt verehrten Heiligen in der Geschichte der katholischen Kirche überhaupt. Der einzige Heilige, der in neuerer Zeit sozusagen dem heiligen Antonius etwas nacheifert, ist wohl der heilige Pater Pio, ein Franziskaner aus der Neuzeit, ein Kapuziner, nicht Franziskaner, Kapuziner aus der Neuzeit, der besonders heute von vielen Menschen in Italien und über Italien hinaus verehrt wird. Ich möchte gerne ein paar kurze Gedanken aufnehmen mit kurzen Texten jetzt aus den Predigten des heiligen Antonius. Seine Predigten waren ja sozusagen sein Markenzeichen. Durch die Predigten versuchte er, das Geheimnis Christi den Menschen weitergeben zu können. Und durch seine Predigten zeigt er uns, was ihm selber wichtig war. So schreibt er in einer Predigt als Zeichen, dass das Reich Gottes in uns gegenwärtig ist, das Folgende: Jesus steht in der Mitte eines jeden Herzens. Er steht aber in der Mitte, denn die Strahlen seiner Gnade gehen von ihm wie von einem Mittelpunkt zu uns, die wir den Umkreis bilden, um ihn kreisen und um ihn uns bewegen. Christus ist nicht bloß reich, sondern der Reichtum selbst. Gibt er doch allen reichlich und erleidet dadurch selber keinen Schaden. Christus ist Freund und Hüter der Seele. Wenn er die Seele nicht behütet, so wacht vergebens ihr Wächter. Jesus Christus ist auch in Wahrheit ihr Freund, da er uns so sehr geliebt, dass er für uns sein Leben dahin gab. Soweit aus einer Predigt des heiligen Antonius. Wir sehen hier an dieser Predigtstelle sofort die Grundhaltung von Antonius: Christus ist in der Mitte, ja, er selbst ist die Mitte meines Lebens. Mein Leben soll sich immer mehr auf die Mitte in Jesus Christus ausrichten und ich soll fähig werden, aus dieser Mitte heraus leben zu dürfen, leben zu können. Das ist wohl die Grundaussage, die schon Franziskus in seinen Predigten weitergibt. Antonius faltet sie aus und vertieft sie vor allem durch sein tiefes Bibelwissen. Kann in der Bibel darauf hinweisen, wo Christus die Mitte ist und wie er in unserem eigenen Leben zur Mitte werden kann. Er erkennt dann auch das Problem von uns Menschen, das vor allem im Stolz liegt, und erkennt in der Demut den Weg, wie ich den Stolz loslassen kann. So schreibt Antonius in einer anderen Predigt: Wie der Sturm den Baum entwurzelt, so reißt der Stolz einen Menschen von Gott los. Wie einen Baum klagt, reißt er aus meine Hoffnung, das heißt, ließ er meine Hoffnung zu Schanden werden. Des Menschen Hoffnung ist Gott, und er wird von Gott losgerissen, wenn der Sturm des Stolzes ihn von der Wurzel der Demut losreißt. Kein Wunder, der Stolze möchte emporsteigen, Gott aber steigt zu uns herab. Kann es einen größeren, unversöhnlicheren Gegensatz geben? Der Mensch strebt nach Erhöhung, Gott nach Erniedrigung. Damit hat er sich selbst von dem losgerissen, dem nur ein Demütiger gefallen und anhangen kann. Für einen Baum bedeutet die Wurzel, für einen Menschen die Demut das Leben. Wenn jemand in seinem Garten einen schönen, reichtragenden Baum hat und der Sturm den Baum ausreißt, wird er dann nicht traurig? Ganz gewiss. Wie viel größer aber muss unsere Trauer sein, wenn der Sturm des Stolzes unsere Seele von ihrem Schöpfer losreißt, der unter allen Lastern am meisten den Stolz verabscheut, der den Stolzen widersteht, der die Gewalttätigen vom Throne stürzt. Hochmut kommt vor dem Fall. Wer in demütigem Stande lebt, ist darum vor Gefahren weit sicherer, als wenn er in gehobenem Stande lebte. Soweit eine andere Stelle aus einer Predigt des heiligen Antonius. Wir hören an dieser Stelle sofort, dass er sehr gerne Bilder verwendet in seinen Predigten. Also das Bild des Baumes, das wir in unserem Garten haben, wendet er sozusagen als Bild für die eigene Seele des Menschen an. Wir können den Baum betrachten und so vom äußeren Baum in den inneren Baum der Seele steigen und erkennen, was in unserer Seele wichtig ist. Das Wichtigste ist ihm, dass der Stolz uns von Gott wegführen will. Ich selber werde wichtiger als Gott in meinem eigenen Stolze und beginne mich um meinen Stolz zu drehen, was für mich gefährlich, ja zerstörerisch ist. Gott aber verzichtet auf den Stolz, er verzichtet auf seine Macht, auf seine Allmacht, und nimmt die Ohnmacht an, indem er zu uns Menschen herabsteigt und klein, wie wir Menschen wird. Unser Weg müsste also nicht das Emporsteigen zu Gott sein, sondern das Kleinwerden in Jesus Christus. Die Demut Christi ist letztlich der Ort der Christusnachfolge schlechthin. Wenn wir diese Demut Christi suchen, dann sind wir fähig, aus Christus, aus seiner Liebe, aus seiner Nähe heraus leben zu können. So vertritt Antonius die Überzeugung, dass letztlich in unserem Leben, in unserem Leib, in unserem Alltag Gott, Jesus Christus, das Licht schlechthin sein soll. Ich möchte eine weitere Stelle aus einer Predigt des heiligen Antonius vorlesen. Das Licht deines Leibes ist dein Auge. Ist dein Auge einfältig, so wird dein ganzer Leib erleuchtet sein. Das Auge bedeutet die Meinung, der Leib das Werk. Ist deine Meinung einfältig, das heißt, ist sie ohne Falte des Truges, dann wird auch dein Werk Licht sein, weil es von dem Licht der guten Meinung erleuchtet wird. Wenn deine Gesinnung nicht restlos und fest auf Christus sich gründet, so droht der stolze Bau all deiner guten Werke einzustürzen, und sein Sturz wird groß sein. Des frommen Sinn weile ungeteilt beim Gebete, damit der Mund nichts anderes sage als das Herz. Denn ein geteilter Sinn entbehrt der Kraft. Er soll sich also Mühe geben, dass auch das Herz zum Munde stimme. Dann wird sein Beten wie reiner Wohlklang an das Ohr des Herrn der himmlischen Heere dringen. Soweit wiederum eine Stelle aus den Predigten des heiligen Antonius. Wir sollen also innerlich durchsichtig werden, unser Auge soll uns das Licht Gottes sozusagen eröffnen, damit wir aus dem Licht Gottes, aus dem Licht Jesu Christi leben können. Und ich soll von diesem Licht Christi so sehr erleuchtet werden, dass mein Leib, damit mein Inneres, mein Herz aus der Begegnung mit Jesus Christus zu leben vermag. Je durchsichtiger mein Leben auf Jesus Christus hin wird, desto offener kann ich vom Herzen her Christus nachfolgen. Das Herz ist für Antonius sozusagen der Ort, wo Christus mich berührt, wo ich auch innerlich erfüllt werden kann von seiner Nähe und so aus der Liebe Gottes heraus zu leben vermag. Je mehr mein Herz sich Gott öffnet, desto entschiedener kann ich sozusagen aus der Begegnung mit Christus heraus leben. Mir scheinen diese Gedanken des heiligen Antonius darauf hinzuweisen, wie sehr er aus einer mystisch-kontemplativen Betrachtung Gottes herauszuleben versucht. Er will diese Betrachtung in Bildern uns vor Augen halten, damit wir uns vorstellen können, was für ihn wichtig ist, damit diese Bilder uns in die Wirklichkeit der Gottesbegegnung hineinnehmen können. So ist Antonius von Padua wohl einer der großen Prediger der Geschichte der Kirche gewesen, der zu Lebzeiten viele Menschen ansprach und schlussendlich auch zu einem Heiligen, zu einem bedeutenden Heiligen geworden ist, der uns immer neu auf das Evangelium zu verweisen vermag. Soweit einige Gedanken zum Leben und auch zur inneren Haltung des heiligen Antonius von Padua.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um Antonius von Padua, Eremit und Prediger, einer mit der größten Heiligen der katholischen Kirche aus dem Franziskanerorden. Dazu haben Sie einen Vortrag von Pater Dr. Paul Zahner aus Graz gehört. Ihnen herzlichen Dank, Bruder Paul, für den Vortrag.
Bitte.
Wie kommt es denn, dass der Antonius mit dem Jesuskind immer dargestellt wird?
Ja, das ist eine Vision, die er selber gehabt hat, also das Jesuskind gesehen hat, das ihm sozusagen erschien und seine Gegenwart ihm gezeigt hat. Oftmals ist es so, bei den meisten Darstellungen, also nicht immer, aber bei den meisten, dass das Jesuskind auf dem Evangelienbuch drauf sitzt. Also dass sozusagen Antonius im Evangelienbuch die lebendige Gegenwart Jesu erlebt hat und das im Jesuskind sozusagen konkret geworden ist. Und seine Verkündigung war dann die Verkündigung Jesu Christi, des Jesuskindes an die Menschen, die er im Evangelienbuch entdeckt hat, also lebendig entdeckt hat.
Papst Benedikt hat in seiner Ansprache gesagt, dass Antonius besonders diese Menschwerdung Gottes betont hat. Ist da die Nähe auch zu diesem mit Jesuskind-Darstellung, die Erniedrigung Gottes sozusagen?
Ja, das ist bei den Franziskanern sozusagen besonders beliebt, ja. Franziskus hat ja in Greccio eine Weihnachtsfeier gehalten, wo er mit Ochs und Esel und allem drum und dran Weihnachten realistisch erleben wollte. Und das kommt oft bei franziskanischen Heiligen vor, dieser Bezug zum Jesuskind selber. Also das Jesuskind ist das Bild sozusagen für Jesus, nicht der starke, mächtige Jesus, sondern das ohnmächtige Kind, das sozusagen die Gegenwart Jesu auf besondere Art und Weise bezeugt. Also wäre auch für uns heute eine andere Jesus-Darstellung als der gekreuzigte Jesus beispielsweise.
Franziskus selbst hat Antonius beauftragt, dass er die Franziskaner lehrt. Was hat Franziskus sonst noch über Antonius gesagt? Ist da was etwas überliefert worden?
Ja, es gibt wenig über ihn, aber etwas äußerst Interessantes gibt es, das uns überliefert ist, nämlich ein Brief an Bruder Antonius, der nur 3 Verse enthält, dass Franziskus ein kleines Briefchen, würden wir sagen, also ist ja nicht ein großer Brief, aber ein kleines Briefchen an Antonius geschrieben hat. Und der Text dieses Briefchens lautet folgendermaßen: Dem Bruder Antonius, meinem Bischof, wünsche ich, Bruder Franziskus, Heil. Es gefällt mir, dass du den Brüdern die heilige Theologie vorträgst. Wenn du nur nicht durch dieses Studium den Geist des Gebetes und der Hingabe auslöscht, wie es in der Regel steht. Da ist schon dieser ganze Brief an ihn, der aber wesentliche Dinge bezeugt auch. Also er nennt Antonius meinen Bischof, obwohl Antonius natürlich nicht Bischof gewesen ist. Das bedeutet, für ihn sind die Theologen Menschen, die über Gott sprechen und die haben eine besondere Würde in der Kirche, also fast eine bischöfliche Würde, weil sie lehren, wer Jesus Christus ist, weil sie das Heil Christi lehren. Und Franziskus erlaubt ihm das, die Theologie zu lehren, das ist besonders interessant. Also er möchte, dass er das lehrt. Allerdings, und das ist die wesentliche Einschränkung, das Studium soll den Geist des Gebetes und der Hingabe nicht auslöschen. Durch das Studium soll ich in ein tieferes Gebet, in eine tiefere Hingabe an Gott hineinkommen. Und das ist für Franziskus die notwendige Ergänzung des Studiums, dass diese Hingabe sich wirklich ereignen kann und nicht verloren geht, sonst wäre die Theologie gefährlich ohne Gebet und Studium. Aber mit Gebet und Studium ist sie eine große Gabe für den Theologen selber und auch für die Kirche als Ganze eine besonders wichtige Gabe.
Hat auch die heilige Clara etwas über ihn gesagt?
Da ist nichts Direktes erhalten. Also ist nicht sicher, ob sie ihm selber irgendwie begegnet ist. Bei der heiligen Clara war es etwas komplizierter sozusagen, weil sie ja immer in San Damiano war. Also Antonius musste sie besuchen gehen, um sie sehen zu können. Und da ist es nicht sicher, ob er sie besucht hat, ob er sie ausdrücklich besucht hat in San Damiano. Also es ist nichts erhalten, auf jeden Fall, dass wir das nicht genauer wissen.
Von den ersten franziskanischen Heiligen ist er zum Kirchenlehrer erhoben worden, Bonaventura auch. Sonst noch jemand von diesem Ersten?
Also jetzt nicht gerade von den Ersten, aber unter den Kapuzinern ist das der Laurentius von Brindisi, also im 16. Jahrhundert dann, der ebenfalls Kirchenlehrer geworden ist. Ja.
Dann vielen Dank, dass Sie uns den Heiligen heute näher gebracht haben, Antonius von Padua, mehr als nur einer, der Verlorenes wiederfindet. Ein großer Heiliger, man sieht die Verehrung in Italien. An Padua wird an seinem Gedenktag alles zusammenströmen. Und wer nicht nach Padua kann, der findet sicher in seiner Nähe eine Antoniuskirche. Zumindest auch in Rom war immer diese Kirche am Festtag bevölkert, am Gedenktag voll. Das war zumindest in Rom so und ich schätze mal, in ganz Italien ist die Verehrung des heiligen Antonius besonders ausgeprägt. Ist in Portugal, Lissabon, denn dort auch noch so eine starke Verehrung?
Ja, also sie sind sehr stolz darauf, dass es eben der Antonius von Lissabon ist. Also dass es ihr eigener Heiliger ist sozusagen. Gegen die Italiener, könnte man sagen. Also nicht nur von Padua ist, sondern auch von Lissabon, ja.
Gut, dann vielen Dank Ihnen. Sie haben noch ein abschließendes Gebet. Vorher noch der Hinweis für alle, die gerne diese Sendung über den heiligen Antonius noch einmal hören wollen. Sie können eine CD bestellen von dieser Sendung. Melden Sie sich beim CD-Dienst unter der 08323 96 75 120. Die Sendung wurde auch vom CD-Dienst von Radio Maria in Österreich aufgezeichnet. Auch dort können Sie sich an die Kollegen von Radio Maria wenden oder Sie gehen auf unsere Internetseite unter www.horeb.org, klicken dann Podcast und Download an, können sich selber die Sendung herunterladen und brennen, wenn Sie möchten. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns unterstützen dann durch ihre Spende, durch ihr Gebet, um diesen Service aufrechtzuerhalten. Bruder Paul, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
So wollen wir beten. Gütiger und barmherziger Gott, du hast den heiligen Antonius als Zeugen des Evangeliums und als Friedensboten unter den Menschen auserkoren. Erhöre unser Gebet, das wir durch seine Fürsprache an dich richten. Heilige die Familien, segne die Kinder, beschütze die Jugend, erbarme dich der Armen, der Kranken und Einsamen. Erneuere deine Kirche, schenke ihr geistliche Berufe, hilf allen im Glauben zu wachsen, hilf uns zur Einheit, und bewahre uns den Frieden. Und so segne und stärke sie auf die Fürsprache des heiligen Antonius, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und Ihnen einen schönen Festtag noch.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.